Hi, herzlich willkommen. Mentor und Telemachos, Jan und Philippe, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge. Und diesmal, Philippe, sind wir aber nicht alleine.
Wir sind nicht alleine. Wir haben nämlich einen tollen Gast heute hier. Und zwar die Christina Wagner, Pastoralassistentin in der Gemeinde St. Thomas Morus. Eine Frau voller Energie und Lebensfreude. Wir sind sehr froh, dass sie unsere Einladung angenommen hat und freuen uns, sie kennenzulernen.
Hi, danke, dass ich mit dabei sein darf heute.
Ja, es freut uns auch sehr. Christina, vielleicht mal so ein paar Einstiegsfragen direkt als erstes. Wie geht's dir heute? Wie bist du hier? Also, du bist ja nicht wirklich hier, aber wie bist du so bei uns dabei jetzt?
Mir geht's ganz wunderbar. Ich sitze nämlich bei dem schönen Sonnenschein hier im Garten und habe einen tollen Ausblick auf meinen Garten. Genieße die Sonne und freue mich auf das, was jetzt kommt. Bin super aufgeregt, aber ich freue mich.
Sehr schön. Und jetzt hast du schon gesagt, du sitzt bei bestem Wetter draußen. Das klingt tatsächlich gut und ich finde, dazu passt auch direkt die Frage, Christina, was ist dein Lieblingseis?
Mein Lieblingseis? Ui, ganz schwierig. Ich gehe total gerne ins Eislabor in Bonn. Die haben nämlich super tolle Sorten, also die ganz klassischen Schokolade, das ist auch das einzige Schokoladeneis, das ich wirklich gerne mag. Aber die haben zum Beispiel auch sowas wie Buttermilch, Zitrone und Basilikum, Himbeere. Ich mag mal ganz gerne so, ja, andere Sorten, nicht immer den Standard. Mm. Und aber meine Lieblingseissorte, würde ich sagen, ist ja Basilikum, Himbeere. Das fand ich schon ziemlich gut.
Basilikum, Himbeere, wow, okay. Das ist exotisch, das hatten wir, glaube ich, hier noch nicht. ja, spannend, das klingt aber tatsächlich gut, das klingt lecker. Mm. Dann als nächstes, welches Tier, Christina, welches Tier wärst du gerne oder als welches Tier wärst du besonders gut?
Oh, als Erdmännchen, glaube ich. Also nicht nur, weil es meine Lieblingstiere sind, ja, sondern ich mag das. Die liegen ja auch so im Zoo einfach den ganzen Tag in der Sonne und lassen sich füttern und bewundern von den Zoobesuchern. Ja, ich glaube, das wäre so meins. Und immer vor allem diese kleinen Schmusehaufen, wo die dann immer alle aufeinander liegen und kuscheln und schlafen. Super, wäre perfekt für mich. Ist in Corona-Zeiten etwas schwieriger, aber ansonsten wäre das meins.
Ja, das klingt tatsächlich nach einem schönen Tierleben, das stimmt. Und was würdest du sagen, wenn du für einen Tag mit einem Menschen tauschen könntest? Mit welchem Menschen würdest du gerne tauschen?
Wow, oh. ganz spontan würde ich tatsächlich momentan sagen Angela Merkel, weil ich einfach mal das nachfühlen will, dieses vielleicht auch innere Zerrissensein, was ist das Richtige, was muss man auch als Frau an der Spitze Deutschlands da aushalten, das einfach mal nachzuspüren und dann auch mal zu schauen, wo kann ich mich selber auch nochmal klarer positionieren, so wie sie das immer tut. Also ich finde sie eine ziemlich taffe Frau, ein gutes Vorbild für Frauen und würde gern mal in sie hineinschlüpfen und mal sie besser verstehen lernen.
Okay, spannend. Angela Merkel, ja cool. Das stimmt, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man da einiges erlebt, so in ihrem Arbeitsalltag.
Ja.
Und jetzt haben wir schon Arbeitsalltag angesprochen. Wie sieht denn bei dir so ein normaler Arbeitstag aus, wenn du jetzt nicht gerade morgens vormittags um 11 Uhr mit uns eine Aufnahme machen darfst?
Oh, das ist super schwierig, denn in meinem Job als Pastoralassistentin habe ich keinen geregelten Tagesablauf. Ich gehe nicht morgens um 9 ins Büro und komme abends um 5 nach Hause, sondern meine Tage sehen ja ganz unterschiedlich aus. Der einzige fixe Termin in der Woche ist das Dienstgespräch mittwochs mit allen anderen Kollegen. Und ansonsten kommt es immer ein bisschen drauf an, was die Woche gerade so bringt, also was ansteht. Theoretisch würden wir uns jetzt gerade in der Zeit vor den ersten Erstkommunionfeiern befinden. Gestern wäre die erste gewesen, nächste Woche die nächste. Das heißt, eigentlich sollte ich jetzt an meinem Schreibtisch sitzen und mir überlegen, wie ich den Gottesdienst für kommendes Wochenende gestalte. Darüber hinaus, mache ich ganz viel Verwaltungssachen auch. Also ich muss gucken, dass ich meine Kommunionkinder alle beieinander habe, dass das alles, dass alle da sind, dass die Namen und Orte und Zeiten und E-Mail-Adressen und sowas stimmen. Muss auch kreativ einfach arbeiten, eben Gottesdienste vorbereiten oder Aktionen für die Kids planen. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig zu sagen, wie ein typischer Arbeitstag aussieht bei mir.
Also hast du immer ganz viel Abwechslung so in der Woche drin. Ist da auch cool.
Ja, das macht es echt sehr attraktiv, das Arbeiten.
Das glaube ich, ja. Und ja, vielleicht, wenn du jetzt nicht arbeiten müsstest, sondern frei hättest und dir ein Land aussuchen dürftest, wo du jetzt einfach mal so hinreisen darfst. In welches, ja. Welches Land würdest du gerne reisen?
Da gibt es extrem viele Länder. Tatsächlich würde ich jetzt gerade sehr, sehr gerne auf Sizilien sein, bei meiner Familie. Gerade jetzt, momentan in dieser Zeit, wäre ich gerne bei meiner Familie, um sie zu unterstützen. Wenn es jetzt nicht gerade solche seltsamen Zeiten wären, wäre ich, glaube ich, total gerne in Kuba. Ich würde unheimlich gerne mal nach Kuba.
Kuba, oh ja. Ja, das klingt attraktiv. Kuba würde ich auch mal hinfahren. Das würde ich glatt mitkommen.
Super, machen wir.
Cool. Und dann haben wir jetzt gerade eben schon das erste Mal die Kirche angesprochen. Und vielleicht bleiben wir auch mal so kurz ein bisschen in dem Thema Glauben. Und zwar würde mich mal interessieren, wenn du deinen Glauben charakterisieren müsstest mit drei Worten, wie würdest du ihn beschreiben?
Mit drei Worten? Urks, das ist echt wenig. Beziehung, Vertrauen, Arbeit. Also nicht Arbeit im Sinne von, ich arbeite hier, das ist mein Lohn und Brot, sondern Arbeit, es ist nicht einfach, ich ruhe mich nicht darauf aus, dass ich sage, ich bin Christin, ich bin gläubig, sondern das ist wirklich, wirklich Arbeit, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, sich immer wieder anfragen zu lassen. Und sich immer wieder den Glauben auch vor dem eigenen Verstand zu verantworten. Also das ist wirklich Arbeit, finde ich. Das macht es auch aus.
Ja. Das stimmt. Interessant, ja. Also du hast nicht so den einen Glauben, sondern du arbeitest immer weiter dran. Der entwickelt sich auch immer weiter, ne?
Ja.
Ah, cool. Also, ja. Spannend. Und vielleicht so als letzte kurze Einstiegsfrage. Wir heißen ja hier Mentor und Telemachos und da würden wir gerne mal von dir wissen, wer ist oder war bisher dein größter Mentor?
Mein größter Mentor, das ist schwierig, es kommt echt auf den Bereich an. Also ich habe eure erste Folge damals gehört und dachte so, Freunde. Ich habe ganz häufig Freunde gesagt, Freunde auf jeden Fall. Freunde sind Mentoren vor allem, die unterstützen einen, die beraten einen in jeder Lebenslage. So als größter Mentor würde ich tatsächlich auch eben meine beiden besten Freundinnen bezeichnen, Anna und Isabel, die einfach, ja, ich merke das jetzt gerade in dieser krassen, seltsamen Situation, in der wir uns befinden, wie sehr wir uns da gegenseitig unterstützen und wie viel Zuspruch und Unterstützung ich von ihnen erhalte. Das tut einfach extrem gut zu wissen, dass man nicht alleine ist da.
Cool. Deine besten Freundin. Ja, cool. Vielen Dank. Dann waren das auf jeden Fall schon mal so unsere Einstiegsfragen.
Ja, das war schon sehr aufschlussreich. Wir haben schon einen guten Einblick auf jeden Fall in dein Leben bekommen. Jetzt haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar habt ihr beiden mir vorab ein paar Fakten über euch geschrieben. Von Jan habe ich ein paar Fakten und von der Christina auch. Ihr beide wisst jeweils nicht die Fakten vom anderen. Wir spielen das Spiel jetzt folgendermaßen. Ich lese einen Fakt vor über den Jan und die Christina muss mir sagen, ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge?
Okay.
Wenn du recht hast, kriegst du einen Punkt. Wenn nicht, kriegst du keinen.
Okay.
Ich habe hier eine Reihe von Fakten. Mal sehen, wie viele Runden wir spielen. Jan, ich fang mit dir an, mit einem Fakt über Christina.
Alles klar.
Wahrheit oder Lüge? Christina hat bei einem Schüleraustausch in Australien sich ohne Wissen ihrer Eltern und Gasteltern tätowieren lassen.
Das wäre ja schon so ein fast ein typisches Schüleraustauschding. In Australien war das?
In Australien.
Okay. Ich würde so spontan sagen, ja, das ist richtig.
Und das stimmt. Christina hat uns die Geschichte dazu erzählen.
Wow, Jan. Krass. Ja, ich weiß nicht, wir waren halt auf dem Schüleraustausch. Ich war tatsächlich schon 18, also so schlimm war es tatsächlich auch gar nicht. Und wir haben schon die ganze Zeit, wir haben halt erst so einen Roadtrip gemacht an der Ostküste entlang mit unserer Gruppe. Und ich habe die ganze Zeit mit einer Freundin rumgescherzt, wenn wir dann oben in Brisbane sind und das Ziel erreicht haben, dann lassen wir uns tätowieren. Und wir kamen in Brisbane an, waren dann ein paar Tage in den Gastfamilien und meine Freundin erinnerte mich daran, so, hey, wir haben doch darüber gesprochen, lass uns das machen. Ich sage, oh ja, na gut. Und dann waren wir echt in der Stadt und haben ein Tattoo-Studio gefunden, sind rein und haben uns beide, oh Gott, das ist so richtig hier die Lisa vom Austausch mäßig, die Umrisse von Australien tätowieren lassen. Genau. Ja, und meine Gastmutter ist komplett ausgerastet, hat meine Mutter zu Hause angerufen in Deutschland, die dann auch nochmal ausgerastet ist und ja, genau.
Cool. Richtig gut.
Cool.
Ja.
Okay, Christina.
Und bereust du das Tattoo oder bist du immer noch stolz darauf?
Ich finde es immer noch cool, weil es mich immer noch an diese wirklich tolle Zeit erinnert. Ich hätte es mir, glaube ich, heute an eine andere Stelle setzen lassen. Also es sind mittlerweile auch andere Tattoos dazugekommen. Aber ich glaube, ich hätte das eine ein bisschen anders gesetzt. Aber das ist okay. Ich stehe dazu und es ist da.
Sehr gut.
Okay, dann bist du jetzt dran, Christina. Ein Fakt oder eine Lüge über Jan.
Okay.
Jan hat sich in der Schulzeit eine Woche vor der Wahl aus Spaß zum Schülersprecher aufstellen lassen, zur Wahl zum Schülersprecher aufstellen lassen und wurde gewählt.
Ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, das ist so eine Aktion, die wird er machen.
Doch. Stimmt, Jan.
Ja.
Hast
das
du?
Das war ganz lustig in der 11. Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Das war in der 11. Klasse. Und da war ich, ja, wie war das noch? Genau, die Ella, das ist eine Klassenkameradin von mir, mit der war ich in der Zeit davor in der Unterstufe die ganze Zeit oder viele Jahre lang Klassensprecher. Und die kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt, dass die SV die Kandidaten für die Schülersprecherwahl vorgestellt hat und hat so aus Spaß gefragt, ob ich das nicht auch machen würde. Und dann habe ich halt auch so mehr aus Spaß gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und habe halt einfach mal meinen Deutschlehrer, das war damals noch der SV-Lehrer, der Herr Köter, da habe ich ihn einfach gefragt, ob man sich noch für die Wahl aufstellen lassen kann. Und dann hat er überraschenderweise ja gesagt. Und dann stand ich eben auf diesen Wahlzetteln drauf und ja, hat mir eigentlich gar nicht so wirklich überlegt, warum ich eigentlich Schülersprecher werden will und habe dann auf der Bühne, als die Kandidaten vorgestellt wurden, mehr improvisiert, woran ich denn eigentlich Schülersprecher werden sollte. Und wurde dann kurzerhand mit, ich glaube, es waren sogar die meisten Stimmen,
wow,
die ich da bekommen habe.
Ah, fake it till you make it.
Ja. Ja, also es war eine spontane Aktion, warum ich es gemacht habe, aber als ich dann tatsächlich Schülersprecher war, da haben wir auch gut was bewegt und ernsthaft gearbeitet. Aber ja.
Sehr gut.
Stimmt, ja. Meine Stimme hättest du auch bekommen, Jan, auf jeden Fall.
Ja, das werde ich auch hoffen.
Jan, ich erzähle dir jetzt was über die Christina. Und zwar hat sie einen Sommer lang auf unterschiedlichen Festivals in der ganzen Republik als DJ gearbeitet.
Als DJ? Das klingt nach jemandem, der sich auch mal so spontan in Australien ein Tattoo stechen lassen würde. Deswegen, ich glaube schon, ja. Wer denkt sich sowas aus? Also ich glaube schon, dass sie das gemacht hat, ja.
Stimmt nicht. Ich habe ein kleines Detail verändert. Sie hat nicht als DJ auf den Festivals gearbeitet, sondern Christina?
Ich habe an der Pommesbude gearbeitet. Nicht ganz so viel Fame wie als DJ, aber trotzdem ziemlich cool. Ja.
Ach cool, krass. Ja. Auf was für Festivals war's das? War das denn so?
Das war 2015 und wir waren auf dem Summer Jam, auf dem Sonne, Mond, Sterne Festival, wir waren auf Rockenheim. Und auf mehreren kleineren Konzerten und meistens halt wirklich Fronts, also wirklich in front of the stage, direkter Blick, perfektes Wetter meistens. Und das war richtig, richtig gut. Vor allem Summer Jam war der absolute Hammer. Ja.
Das glaube ich, ja. Witzig, cool.
Ich meine, gratis Festival plus Geld verdienen. Okay, man hat ein Jahr lang nach Pommes gerochen, aber das nehme ich dafür echt in Kauf.
Okay, cool. So, Christina, der Jan, ne, stand in seinem Leben ein einziges Mal in der Zeitung und dann wurde sein Name auch noch falsch geschrieben.
Ich sage, das ist eine Lüge. An Jan Timmermann kann man nicht so viel falsch schreiben, glaube ich.
Einen kleinen Fehler kann man machen, Jan, ne?
Ja, richtig. Das war dann tatsächlich, als ich dann Schülersprecher war, war bei uns das Schulfest und ich weiß nicht, Christina, kennst du diese Friedensglocke, die in Köln Chorweiler, glaube ich, gegossen wurde?
Ja.
Ja, genau. Und die war eben bei uns an der Schule, war die zu Besuch im Prinzip. Und dann wurden die ganzen Nationen vorgelesen, die bei uns an der Schule vertreten sind. Und nach allen 5 Nationen oder so habe ich dann diese Glocke geläutet. Und das war eben so ein, ja, das Schulfest bei uns in dem Jahr. Und dann wurde darüber auch berichtet und dann stand in der Zeitung leider, dass der Jan Zimmermann die Glocke geläutet hat.
Oh, okay. Und,
ja.
So ein einfacher Name und dann...
So,
Jude?
Das ist so ein einfacher Name und dann auch noch...
Ja, und dann falsch geschrieben. Und es war auch noch ein echt hässliches Bild, muss man dazu sagen. Aber weiter bitte.
Okay, es steht 1-1, 2 Runden haben wir gespielt. Wir beginnen jetzt die letzte Runde. Das heißt, es kommt zur Entscheidung. Jan, die Christina, ne?
Ja.
Hatte Religion bis zum Abi. Und ihre Note auf dem Abiturzeugnis in Religion war eine 4, ausreichend.
Okay. Das ist schwierig. Weil das weiß ich nicht, das wäre so eine typische Geschichte. Ja, ich war in Religion immer schlecht, aber trotzdem bin ich dann zur Kirche gegangen. Aber andererseits will ich der Christina nicht unterstellen, dass sie in Rallye eine 4 auf dem Zeugnis hat. Nein, ich glaube nicht, dass es stimmt. Ich glaube, das ist falsch.
Oh. Und es ist richtig, Christina.
Genau. Mein Rallye-Lehrer lebt sogar bei uns in der Pfarrei. Grüße an Herrn Oerder in Lessenich, der nämlich auch sehr überrascht war, als ich dann ihm erzählte nach dem Abitur, dass ich ein Theologiestudium begonnen habe. Das konnte er nicht so ganz fassen. Es war aber auch tatsächlich die komplette Oberstufe schlecht, also in Rallye. Viel zu viel Quatsch gemacht, nicht zugehört und ja.
Christina, du hast mir auch geschrieben, dass Theologie nur ein Ausweichstudium für dich war.
Ja, genau, das war nämlich auch noch, ging nämlich dann weiter. Also grundsätzlich war mein Abi jetzt nicht super schlecht, ich hatte glaube ich 2,1 oder so. Aber es hat nicht gereicht für meinen Wahlstudiengang für Politik und Gesellschaft. Der war damals an der Uni Bonn echt extrem hoch. Und ich musste aber anfangen zu studieren aus diversen Gründen. Und dachte dann, okay, was gibt's noch für Fächer, die man studieren kann ohne NC und die jetzt auch noch eine Einschreibung zulassen? Und das war Physik, Latein, Kunst, Kunstgeschichte, Evangelische und Katholische Theologie. Physik war ich immer schlecht, Latein war ich extrem schlecht, Kunst, ich kann nicht malen, evangelisch bin ich nicht. Okay, das Einzige, was übrig bleibt, ist katholische Theologie. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt mal ein Semester und guck mal, wenn es ganz schlecht ist, dann wechsle ich halt. Ich bin ja noch jung, damals zumindest. Und mir hat es aber nach einem Semester schon so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin. Und ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin. Das war genau die richtige Entscheidung.
Nice, krass. Okay, Christina, du hast jetzt...
Trotzdem du ja? In Latein immer so schlecht warst, das ist ja spannend.
Ja, und ich habe es trotzdem geschafft und das gar nicht mal so schlecht, das Studium. Also, sehr gut aufgeholt stark, wieder. Stark.
So, Christina, du hast jetzt die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn du richtig errätst, ob es eine Wahrheit oder ob es die Wahrheit oder eine Lüge ist, dass Jan der Meinung ist, dass nur Männer Priester werden dürfen.
Oder wow. So. Also ich kenne ja Jans Papa. Jetzt überlege ich mal, wie der darüber denkt und was dann der Jan darüber denken könnte. Nein, ich glaube nicht, dass der Jan so ein Hardliner ist. Nee, ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube nicht. Herzlichen
Glückwunsch, Christina. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen.
Oh, Gott sei Dank.
Puh. Das ist frei erfunden. Das stimmt überhaupt nicht.
Sehr gut. Also mehr als über den Sieg freue ich mich darüber, dass Jan das nicht denkt. Wirklich.
Wie kommt das denn? Es gibt ja einige Menschen in der katholischen Kirche, die dieser Meinung sind. Kennst du deren Argumentation?
Häufig wird halt eben aus der Geschichte der Kirche argumentiert. Es wird darüber argumentiert, dass Jesus eben ein Mann war und unter seinen Jüngern, zumindest sind das die biblischen Quellen, die wir haben, nur Männer erwählt hat zu seinen Jüngern. Dass es halt auch eben in der Geschichte der Kirche immer nur Männer als Priester gab. Und dass Männer qua ihres Wesens halt dazu schon eher geeignet seien, Priester zu werden. Und Frauen halt eben qua ihres Wesens nicht dazu geeignet seien. Und das ist auch eigentlich schon die ganze Argumentation, die man von Hardlinern hört, die man von Leuten also hört, die das so vehement vertreten. Ich greife diese Argumentation nicht ganz, also auch nicht mit meinem Theologiestudium und mit meinen sonstigen mentalen Fähigkeiten, aber viele Menschen sind von diesem Punkt halt nicht abzubringen, oder? Ja.
Und du setzt dich dafür ein, dass sich das ändert?
Momentan bin ich ja noch in der Assistenzzeit und noch nicht beauftragt, also kirchlich verbeamtet. Deswegen schaue ich schon, dass ich mich eher bedeckt halte. Aber ich sehe ich persönlich aus meinem Glauben heraus, aus meiner Spiritualität heraus und aus meiner theologischen Kenntnis heraus sehe keinen Grund, warum Frauen nicht geweiht werden sollten. Ich persönlich verspüre das Bedürfnis nicht, Priesterin zu werden und vor einem Altar zu stehen und Eucharistie zu feiern, aber ich möchte es niemandem verwehren, weder Frau noch Mann, die das Bedürfnis in sich tragen. Ja. Also ich persönlich könnte das niemandem verwehren. Ja.
Schön, schön. Jan, das ist auch so direkt das erste Thema, über das wir ein bisschen genauer sprechen wollten, ne? So Kirche. Ist
genau.
Zukunft, wie sieht's aus? Wie geht's weiter?
Ja, da vielleicht einfach mal ganz platt gesagt, Christina, was glaubst du, wie steht's um die Kirche? Wie sieht die Zukunft der Kirche aus?
ich glaube, wenn wir so weitermachen wie bisher, steht's ziemlich grottig um die Kirche. Ich bin der Meinung, dass wenn wir an dem festhalten, wie wir bisher Kirche gelebt haben, Fokussierung auf die Sonntagsmesse, Fokussierung auf Priester, auf Ämter, dann hat die Kirche wenig Zukunft. Und wenn dann noch die 1000 Skandale, die dazukommen, ihr Übriges tun, ich glaube, dann überleben wir die nächsten 30 Jahre nicht. Das ist ziemlich bitter, das so zu sehen, vor allem wenn man für und in dieser Kirche arbeitet. Aber ja, also wenn man sieht, also selbst Menschen, die halt wirklich gläubig sind und die sagen, ich glaube an diesen Gott und ich glaube an Jesus Christus, sagen gleichzeitig, dass sie mit dieser Kirche, mit dieser Amtskirche nichts anfangen können. Und das ist ziemlich traurig und das macht mich auch immer wieder traurig, weil ich mir denke, ich möchte eine Kirche gestalten, die eben nicht von irgendwelchen Hierarchien getragen ist und nicht von irgendwelchen Machtspielchen genutzt wird, sondern die halt für die Menschen da ist und die mit und für die Menschen einfach arbeitet und lebt und die den Menschen zeigt, es ist gut und sinnvoll, an einen Gott zu glauben, weil ich daraus Kraft und Hoffnung schöpfen kann. Und da sind so Fragen wie Kommunionszulassung von wiederverheiratet Geschiedenen und Ämterhierarchien und Zulassung zu Weihen eigentlich eher zweitrangig. Ja. Aber das ist das, womit wir uns eigentlich die ganze Zeit beschäftigen. Also seit ich in dieser Kirche arbeite, und das sind jetzt seit anderthalb Jahre, kreiseln wir ständig um uns selbst und um diese Fragen.
Ja. Ich hab diese Frage ich bin der Frage lange ausgewichen. Ich habe mir mehr Gedanken eben nur über meinen Glauben gemacht und weniger über die katholische Kirche, wie ist meine persönliche Beziehung zu Gott. Und jetzt, in letzter Zeit, habe ich mich mehr damit befasst, habe ich mehr über die Geschichte, über die Skandale von der katholischen Kirche recherchiert, Berichte gelesen, etc. Und ich sage ehrlich, es fällt mir immer schwieriger, mich mit der katholischen Kirche zu identifizieren.
Das glaube ich gern. Also, das ist halt auch ein Stück von der Arbeit, von der ich eben sprach, ne? Also, Glaube heißt auch Arbeit. Und das heißt vor allem da Arbeit, wo ich meinen Glauben an eine Institution binde, da muss ich mich eben auch mit dieser Institution auseinandersetzen. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe meinen katholischen Glauben jetzt nicht frei gewählt. Ich wurde getauft, bin da drin aufgewachsen. Für mich hat sich das lange Zeit gar nicht, ich habe das lange Zeit gar nicht in Frage gestellt, warum ich katholisch und nicht evangelisch oder freikirchlich oder weiß der Geier was bin. Umso mehr ich mich damit beschäftige, ähnlich wie bei dir, umso stärker stelle ich mir die Frage, ist die katholische Kirche meine Kirche? In der Form, in der sie vor allem in den Medien auftaucht. Ich kann sagen, dass das, was hier vor Ort passiert, zum Beispiel in den Gemeinden hier in Bonn, dass das näher an meinem Glauben oder an der Art, wie ich meinen Glauben auch im Alltag leben möchte, ranreicht. Aber wenn ich nur das Bild hätte, dass mir die Medien beispielsweise geben, wäre es für mich extrem schwierig.
Ja. Siehst du denn irgendwie den Willen zur Veränderung mit den Menschen, mit denen du in der Kirche zu tun hast?
Mit den Menschen vor Ort hier absolut. Ich habe das große Glück, in einem Team zu arbeiten, die Lust auf Veränderung haben, die Lust haben, Dinge auszuprobieren, die jetzt gerade in diesem ganzen Corona-Quatsch irgendwie auch Lust haben, andere Wege zu gehen, sich nicht einigeln, sondern wirklich auch neue und gute Projekte auf die Beine zu stellen, die auch vielleicht ein Hinweis darauf sind, wie wir Kirche in vielen Jahren weiterführen können. Gleichzeitig habe ich aber auch, dadurch, dass ich ja noch in der Assistenzzeit bin und viele Ausbildungsmodule habe, auch Kontakt zu anderen Kollegen, die eher rückwärtsgewandt sind und eher wieder die Zentrierung auf die Messe, auf den, wie Sie es ausdrücken, rechten und wahren Glauben und auf den Priester fordern. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich tatsächlich, weil ich glaube, dass das nicht die Zukunft sein kann für die Kirche. Also es ist zweigeteilt. Zum einen sehe ich hier vor Ort eben ganz klar den Veränderungswillen und die Kreativität und an vielen anderen Stellen, vor allem tatsächlich auch an entscheidenden Stellen, Angst und ja auch zum Teil Rückwärtsgewandtheit.
Ja, und wenn an den entscheidenden Stellen der Wille nicht da ist, ist es schwierig, denke ich, wenn die Hierarchie gerade diese Veränderung verhindert.
Ja. Ja, was mich vor allem traurig macht, ist zu sehen, wir haben hier wirklich, also ich merke, ich wohne ja selber in Buschdorf, in St. Egidius, wir haben hier unheimlich viele Leute, die sehr, sehr gerne engagiert sind. Also Ehrenamtliche, die Lust haben, sich zu beteiligen, die Lust haben, Ämter zu übernehmen. Und ich finde es immer wieder schade, dass der Raum dafür einfach nicht gegeben ist. Dass unsere Kirche immer noch viele Dinge so weit beschränkt, dass Menschen, die sich engagieren wollen und die Lust haben, Teil dieser Kirche zu sein, sich nicht engagieren können. Weil es immer wieder von den entscheidenden Stellen dann Regelungen gibt, die sagen, nein, ihr müsst, das geht nicht, dafür müsste man das und das haben. Die Weihe, das Studium, die Ausbildung. Ja, obwohl die Leute halt ihre Persönlichkeit, ihr Charisma mitbringen, was dafür vollkommen ausreichen würde. Ja.
Du hast eben schon gesagt, ihr probiert in dieser Zeit neue Dinge aus. Was sind das denn zum Beispiel für Sachen, die ihr jetzt gestartet habt in dieser Zeit?
Also zum Auffangen der ausfallenden Gottesdienste beispielsweise gibt es bei uns jede Woche einen Videoimpuls, der von unterschiedlichen Leuten gestaltet wird. Angefangen haben wir unter uns Hauptamtlichen, also unter unserem Pastoralteam. Aber zunehmend kommen jetzt auch Ehrenamtliche dazu, die beispielsweise jetzt am vergangenen Sonntag das Evangelium lesen oder die selber Impulse halten in den Videos. Da wollen wir auch Leute ansprechen, ob die Lust haben, sich da zu beteiligen. sodass eben die Verkündigung, also das Reden über das Wort Gottes, nicht nur in den Händen von hauptamtlichen oder geweihten Personen liegt, sondern eben auch wirklich aus den Gemeinden herauskommt, aus den Menschen, die hier vor Ort leben. Dann haben wir für Ostern, weil wir eben auch keinen Ostergottesdienst feiern konnten, eine kleine Box gestaltet, wo die Leute Kerze, Weihwasser, Palmzweig und Ideen gefunden haben, um einen Gottesdienst zu Hause zu feiern, um so selber als Familie oder unter Freunden, ja, Kirche zu sein, Kirche zu leben, auch wenn die richtige, das Gebäude Kirche, jetzt gerade nicht geöffnet ist. Ich finde das eine ganz gute Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, ihr selber seid Kirche. Ihr seid Kirche zu Hause, ihr seid Kirche unter Freunden, ihr seid Kirche in der Familie und ihr selber habt alle Fähigkeiten als getaufte Menschen, selber aktiv zu werden und selber euren Glauben zu leben und zu feiern.
Ja, schön. Schön. Jetzt steht ja die Entscheidung an, ob wieder Messen stattfinden sollen. Du hast da auch mal gemessen, gezählt, wie viele Personen in die Kirche passen würden in St. Aegidus. Hm. Normalerweise sind das irgendwie 300. Wie viele dürften jetzt mit den Abstandsregelungen noch da rein?
Es dürften 36 Personen rein. Und das finde ich ziemlich, 36. ziemlich krass. Ja. Also,
das ist ja nix.
Ich habe gestern mal mit unserem leitenden Pfarrer gesprochen, mit meinem Chef, und er meinte, so normal, an einem normalen Sonntag, wenn es nicht Weihnachten oder Ostern oder Fastenzeit ist, an einem normalen Sonntag kommen ungefähr 80 bis 100 Personen zu einem Gottesdienst bei uns in St. Aegidius. Wenn ich mir denke, ich muss davon 60 Leuten, worst case, sagen, tut mir leid, sie können leider nicht reinkommen, die Kirche ist voll. Ich weiß es nicht. Also ich finde das extrem schwierig. Wen stellt man da vorne hin und sagt den Leuten, dass sie nicht reinkommen dürfen? Dass wir ohne sie Gottesdienst feiern? Dass sie jetzt draußen entweder warten müssen? Wir haben noch kein Konzept, was wir machen. Also ob wir jetzt mehrere Gottesdienste hintereinander feiern oder irgendein anderes Modell uns überlegen. Aber im schlimmsten Fall müssen wir den Leuten sagen, wir feiern jetzt hier drin Gottesdienst und sie müssen leider nächste Woche wiederkommen. Ich finde es auch, also ich habe das abgeklebt mit so Klebestreifen, einfach mal für mich, um durchzuzählen. Das ist natürlich ästhetisch sehr unschön alles, aber einfach mal, um für mich dann abzählen zu können und sich vorzustellen, dass nur an diesen Klebepunkten halt Leute stehen, das ist auch keine Gemeinschaft, die da entstehen kann. Das ist einfach ein sehr trauriges Bild. Also wenn man halt 2 Meter Abstände zwischen den Leuten, das muss man sich so vorstellen, dass jede zweite Bank muss frei bleiben, damit der 2 Meter Abstand gewahrt werden kann, der von Köln gefordert ist. Und halt eben in den Bänken zwischen den Leuten die 2 Meter. Das ist keine Gemeinschaft, die da entstehen kann. Und wenn wir die ganze Zeit davon sprechen, Gottesdienst ist Gemeinschaft, gerade Kommunion, also Eucharistie, das ist Gemeinschaft, das muss in Gemeinschaft passieren. Das kann ich mir so schwer vorstellen, dass diese Gemeinschaft da irgendwie entsteht.
Was bedeutet denn für dich Gemeinschaft?
Für mich bedeutet Gemeinschaft das Angesehen werden von anderen Menschen. Andere Menschen ansehen, zu spüren, dass ich da hingehöre, zu spüren, dass ich da richtig bin an der Stelle, dass mich Menschen dort empfangen, die mich mögen, die mich anlächeln. Gemeinschaft ganz konkret auf den Gottesdienst bedeutet aber auch eben, beieinander zu sein und halt auch eine physische Nähe zu spüren. Also da steht jemand neben mir. Ich finde Gesang zum Beispiel, ich kann selber nicht super singen, aber ich finde Gesang in der Kirche schafft genau dieses Gefühl. Da stehen Menschen neben mir, hinter mir, vor mir. Ich spüre ja förmlich diese Vibration der Stimmen, der Orgel. Das schafft so ein richtiges, ja fast schon haptisches Gemeinschaftsgefühl. Ich kann es fast anfassen. Auch dieses zu wissen, da stehen Menschen hinter mir, stehen Menschen vor mir. Ich fühle mich ganz eingeschlossen in einer Gruppe von Menschen und wir gemeinsam haben, wollen jetzt Gott hier loben und Ehre erweisen. Das macht für mich Gemeinschaft aus in der Kirche, in der Gottesdienstgemeinschaft einfach. Ja.
Und wo spürst du die Gemeinschaft so am stärksten in deinem Leben?
Ganz konkret, seit vielen Jahren treffen wir uns mit Uni-Kollegen und Freunden in der Woche vor Weihnachten, also meistens am dritten Advent, bei mir zu Hause, bei uns zu Hause, und essen und reden und trinken und quatschen. Und das ist einfach, ich finde das, also wenn, dieser Moment, wenn das ganze Wohnzimmer super voll ist, also meistens kommen so um die 30 Leute, die sich das ganze Jahr nicht übersehen, sondern halt nur da an diesem einen Tag, da spüre ich die Gemeinschaft einfach so stark. Es ist so irre, was das ausmacht, wenn das ganze Wohnzimmer laut ist und überall sind Menschen. Mittlerweile kommen die Ersten auch mit ihren eigenen Kindern noch dazu. Und es ist einfach so schön, wenn man halt sieht, diese Menschen, die finden Gesprächsthemen, obwohl sie sich das ganze Jahr nicht sehen, die haben Lust mit aneinander und das ist einfach richtig großartig. Also Gemeinschaft entsteht da einfach durch diese Enge, durch dieses Zusammensein. Ich meine, ich bin Italienerin, für uns ist dieses Miteinandersein, dieses am Tisch sitzen, in einem Raum sein, reden miteinander, das ist ganz existenziell. Und da, wo das jetzt eben nicht möglich ist, da merkt man schon, da geht richtig viel verloren. Also das kann auch kein Skype-Anruf und kein Videocall irgendwie ersetzen. Dieses Gefühl, Menschen um sich rum zu haben, direkt um sich rum zu haben. Ja.
Was glaubst du denn, wie kann man dieses Gemeinschaftsgefühl, was du jetzt so beschrieben hast, was ihr da bei euren weihnachtlichen Treffen habt, wie kann man das vielleicht stärker in einer Kirchengemeinde unterbringen? Oder geht das überhaupt? Meinst du, das kann man hinkriegen?
Jetzt aktuell oder generell in Kirche?
Nee, generell ja. Abgesehen von Corona.
Ja, momentan kreist mein Kopf nur um Corona, deswegen ist es immer schwierig zu abstrahieren und schwierig wieder darüber nachzudenken, wie es vor oder nach Corona ist. Ich glaube, dieses Gefühl kommt dann zustande, wenn ich eben nicht nur alleine in meiner Kirchenbank sitze und nach dem Gottesdienst schnell raushusche und nach Hause gehe, sondern es kommt dann zustande, wenn ich wirklich Leute auch, weiß ich nicht, also wenn ich in den Gottesdienst Raum reinkomme und sehe, ah ja, da ist, weiß ich nicht, Frau Müller und Frau sowieso und ich erkenne die wieder. Ich sehe, das sind Leute, die jede Woche mit mir hier sind, auch wenn wir uns jetzt vielleicht nicht, weiß ich, jede Woche zum Kaffee trinken treffen, aber es sind Leute, die immer wieder da sind und die immer wieder mir das Gefühl geben, hier bin ich richtig, hier ist meine Gemeinde, hier ist meine Gemeinschaft. Also dieses, wie soll ich das beschreiben? Es ist ganz schwierig. Über den Gottesdienstraum hinaus finde ich, ist es, glaube ich, einfacher, wenn man überlegt, welche Angebote kann man den Menschen machen, in denen sie sich kennenlernen und austauschen können. Über ihr Leben, über den Glauben, über alles, was sie beschäftigt und bewegt. Sei es das nachmittagtägliche Kaffeetrinken der Senioren, die sich da austauschen, worüber auch schon tolle Freundschaften hier im Dorf entstanden sind. Oder auch einfach ein Bastelnachmittag, Leute, die gerne kreativ sind, die sich dann treffen und gemeinsam über ihre Hobbys austauschen. Also viele Angebote, die auch wirklich das Leben betreffen. Also die über diese eine Stunde am Sonntag hinausgehen. Da kann Gemeinschaft dann entstehen.
Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Jan und ich, wir haben gestern auch ein bisschen Gemeinschaft gespürt. Und zwar haben wir mit den Firmlingen eine digitale Spielerunde gemacht. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut funktionieren kann. Ich habe mich wirklich lange nicht so verbunden gefühlt mit so vielen Menschen gleichzeitig. Das war eine schöne Erfahrung.
Ja, das ist super. Wir hatten auch vor ein paar Wochen Spieleabend mit Freunden, halt über Zoom. Und es ist Wahnsinn, was halt die Technik da doch irgendwie an Gemeinschaft stiften kann. Wenn man halt gemeinschaftlich da an einer Sache dran ist, an einem Projekt arbeitet, sei es ein Spiel oder man, weiß nicht, mit einer Freundin zum Beispiel male ich zusammen. Sie sitzt vor ihrem PC zu Hause, ich sitze vor meinem zu Hause, wir zeigen uns die Ergebnisse, die Zwischenstände und da kann auch auf jeden Fall Gemeinschaft momentan entstehen. auf eine andere Weise, nicht physisch, aber zumindest psychisch, dass man sich austauscht. Das ist eine coole Sache. Also ich habe das gestern mit den Firmlingen auch gesehen bei Instagram.
Ja. Ja, generell finde ich, dass man bei der Firmung immer ganz, ganz oft ganz starke Momente von Gemeinschaft hat. Sei es in den Gruppenstunden oder sei es bei irgendwelchen Aktionen, zum Beispiel am Glaubenswochenende, hat man auch immer ganz stark das Gefühl von so einer wirklich intensiven Glaubensgemeinschaft auch. Und das eben auch abseits von Gottesdiensten oder Messfeiern, sondern so im normalen Miteinander. Und das finde ich auch ganz spannend. Du machst ja so nebenbei auch noch die Erstkommunion.
So nebenbei. Ja. Das ist tatsächlich meine Hauptaufgabe.
Wie ist das denn so für dich? Spürst du da auch schon mit bei den Kindern so ein Gemeinschaftsgefühl? Oder was ist das Besondere bei der Erstkommunion für dich?
Unheimlich. Also es ist ganz, ganz starkes Gemeinschafts- und Wir-Gefühl bei den Kindern. Wir haben hier bei uns in der Gemeinde dieses Jahr theoretisch 4 Treffen gehabt, wo sich die Kinder dann treffen, mit denen fast den ganzen Samstag miteinander verbringen. Sie essen zusammen Mittag, sie spielen zusammen, sie hören biblische Geschichten, sie basteln, malen und so weiter. Und das ist schon nach dem ersten Treffen war es total irre, wie die Kinder schon sagen, wann treffen wir uns wieder? Ich möchte mich unbedingt mit Tom, Lisa, Julian wieder treffen, weil die Kinder nicht immer aus der gleichen Schule sind oder aus dem gleichen Freundeskreis. Und da war ganz schnell so dieses Wir-Gefühl und dieses, wir wollen wieder in dieser Gruppe zusammenkommen. Und ich finde, das ist total wichtig und ein total wichtiges Ziel bei der Erstkommunion-Vorbereitung, den Kindern dieses Gefühl zu geben, hier können wir gemeinsam was machen, hier machen wir gemeinsam coole Sachen, wir essen zusammen, wir haben Spaß zusammen. Und das ist bei der Erstkommunion-Vorbereitung, ich finde, relativ einfach. Also zumindest war das jetzt dieses Jahr mein Gefühl, weil die Kinder einfach super harmonisch auch mit ihren Katecheten zusammen waren und auch einfach untereinander total gut zusammenkamen. Es hat einfach alles gepasst. Die Kinder haben sich wohl gefühlt. Die sind jetzt tatsächlich auch total traurig, dass sie diese Gemeinschaft momentan eben nicht so haben können. Das ist dann echt schade zu sehen und ich freue mich auf den Tag, wo wir die Kinder wieder zusammenbringen können, damit die sich wiedersehen und wieder Spaß miteinander haben. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist natürlich das gemeinsame Mittagessen an dem Tag. Also das ist wirklich für die Kinder extrem wichtig. Wir haben es bei einer Gruppe, weil wir bei denen das Programm extrem kürzen mussten, haben wir das Mittagessen mal probeweise weggelassen und hat nur den Vormittag gemacht. Und die Kinder waren richtig böse, das geht nicht, wir müssen zusammen essen, das ist das Schönste an dem Tag, ob wir uns darüber hinaus nochmal zum Essen treffen können, also nach der Erstkommunion. Ich weiß nicht, ob es an meinen Kochkünsten liegt, aber die Kinder waren einfach total happy, zusammen zu essen. Das hat denen total Spaß gemacht, den Tisch zu decken, mitzuhelfen, das Essen rüberzutragen. Einer hat dann das Gebet gesprochen, dass sie sich das überhaupt trauen, also das ist auch nicht beim ersten Tag passiert, sondern halt bei den Tagen darauf. Einer gesagt, kann ich das machen? Ich probiere das mal. Ich so, okay, klar. Und so ein Achtjähriger, der dann da mit seinen eigenen Worten und Gedanken ein Dankgebet spricht für das Essen und für die Menschen, die das zubereitet haben, ist super schön. Also das ist einfach richtig klasse. Und auch dieses füreinander Verantwortung übernehmen. Also dass dann eine sich meldet und sagte, ich spüle am Ende. Es ist super. Ein Nächster sagte, ich kehre hier alles zusammen. Also diese Verantwortung füreinander übernehmen, ich glaube, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in Gemeinschaft. Dass man Lust hat, für andere Aufgaben zu erledigen und zu schauen, dass es anderen gut geht.
Ja, Wahnsinn. Da funktioniert Gemeinschaft auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube auch, wir können viel von Kindern generell lernen.
Auf jeden Fall. Bin ich auch immer wieder beeindruckt bei den Erstkommunionvorbereitungen, was die aus biblischen Geschichten rausholen und auf ihr eigenes Leben übertragen. Das ist Wahnsinn.
Also da, wenn ich das jetzt so höre, da würde ich sagen, da funktioniert die Nachwuchsarbeit auf jeden Fall. Da wird den Kindern ja aus Spaß an der Gemeinschaft gegeben und der Spaß mitgegeben, irgendwie in der Kirche sich zu betätigen. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo lange noch nicht alles richtig läuft oder man kann, glaube ich, sogar sagen, wo viel falsch läuft in der Nachwuchsarbeit in der Kirche. Hm. Was glaubst du denn so Richtung Nachwuchs, wo hat die Kirche da noch den größten Nachholbedarf?
Ich glaube, Kirche hat noch nicht erkannt, dass wir nur ein Anbieter von vielen sind. Wenn wir mal, weiß nicht, in die Generation unserer Eltern oder sogar Großeltern gehen, für die gab es wenig Möglichkeit, sich in ihrer Freizeit zu beteiligen. Gerade unsere Großeltern, klar, die mussten auch noch vielleicht zu Hause viel helfen. Unsere Eltern, für die war, also vor allem für unsere Väter, muss man ja zu der Zeit noch sagen, war ja Messdienerarbeit, war ein tolles Freizeitangebot, wo man gerne hinging, wo man sich mit Gleichaltrigen dann treffen und austauschen konnte. Und heutzutage, die Kinder haben erstmal lange Schule, ne, auf eine Ganztagsschule, das dauert schon mal relativ lange alles. Dann haben sie viele, viele Hobbys, freiwillig oder von den Eltern aufgezwungen, je nachdem. Und da ist einfach das Angebot so riesig, dass es, glaube ich, für uns einfach sehr schwierig wird, uns daneben noch aufzustellen. Und wir müssen ganz klar überlegen, welchen Mehrwert hat beispielsweise eine Messdienerschaft oder eine Pfadfinderschaft oder eine Jugendgruppe wie die KSJ gegenüber dem Volleyball, der Volleyballgruppe oder dem Chinesisch lernen am Nachmittag oder dem Violinunterricht. Die Kinder machen ja mittlerweile alles Mögliche. Und ich glaube, wir müssen uns echt überlegen, was können wir Kindern bieten? Was würde Eltern oder halt eben vor allem auch Kinder, was suchen die in ihrer Freizeit? Und was können wir da den Kindern bieten? Welchen Mehrwert hat es, Messdiener zu sein? Hat das, kann mir das auch im späteren Leben irgendwo helfen? Und das halt nochmal stärker zu profilieren und stärker zu bewerben, ich glaube, das wäre schon mal ein ganz guter Schritt nach vorne. Ja. Und das muss Kirche auch einfach lernen, dass wir eben nicht mehr der einzige Freizeitplayer auf diesem Markt sind, sondern dass es da mittlerweile sehr, sehr viele gibt, die deutlich attraktiver sein können, als sonntags morgens um 9 Uhr in der Kirche zu stehen.
Stimmt. Was glaubst du denn, wie realistische Chancen haben wir denn jetzt vielleicht konkret bei uns in der Gemeinde, dass wir das Ruder noch irgendwie rumgerissen bekommen, dass wir noch die Nachwuchsarbeit richtig ans Laufen bekommen? Oder sind wir da schon auf einem guten Weg?
Ich glaube, dadurch, dass wir hier einen Jugendreferenten haben, sind wir ganz gut aufgestellt. Also jemand, der sich ja wirklich mit dieser Zielgruppe erstmal auskennt, mit dem Nachwuchs, mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Und der hat wirklich seine komplette Zeit ja auch eben in diese Nachwuchsarbeit steckt, in die Jugendarbeit. Ein anderer Punkt ist, dass das versuche ich momentan. Ich habe es jetzt im ersten Jahr nicht ganz zu meiner vollsten Zufriedenheit geschafft, aber werde es im nächsten Jahr nochmal stärker fokussieren, dass ich die Kommunionkinderarbeit, also die ganze Erstkommunionvorbereitung, viel stärker mit den Messdienern verknüpfe. Dass die Kinder von Anfang an die Messdiener kennenlernen als eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die miteinander spielen, miteinander Aktionen erleben, miteinander aber auch eben im Gottesdienst dann eine Rolle einnehmen und dass sie das von Anfang an mitbekommen, damit dieser Übertritt nach der Erstkommunion in die Messdienerarbeit gar nicht so schwer wird, also gar nicht so abrupt kommt, sondern dass das einfach so ein natürlicher Übergang ist. Ohne die Erstkommunionarbeit jetzt zu verzwecken, nur zum Ziel, da irgendwelche Messdiener zu rekrutieren, aber dass sie es einfach als Möglichkeit bekommen, ihren Platz in der Kirche zu finden und ihre Rolle in der Kirche auch zu finden. Ich glaube, das ist für Kinder und Jugendliche extrem schwer, weil unsere Gottesdienste doch schon sehr stark eben auf Erwachsene ausgerichtet sind. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg hier, weil auch da einfach Kollegen hier im Team sind, die Lust haben, da kreativ zu denken, auch mal quer zu denken und ich glaube, da sind wir echt hier auf einem guten Weg.
Ja, schön, schön. Das hört sich doch eigentlich gar nicht so schlecht an, was du da so erzählst.
Das ist schon gut.
Ich würde sagen, dass wir jetzt auch so langsam mal in Richtung Ende gehen und vielleicht noch so ein paar kurze Abschlussfragen machen. Und zwar, Christina, würde mich mal interessieren, Was lernst du gerade?
Ich lerne gerade, Alltag zu haben, ohne einen Alltag zu haben. Also das, was wir momentan erleben, ist super schwierig. Es hat nichts mit meinem normalen Alltag zu tun, der ohnehin nicht wirklich strukturiert ist, aber momentan ist es noch schwieriger. Und ich lerne gerade ganz, ganz viel Selbstdisziplin. Aufstehen, anziehen, nicht immer in der Jogginghose sein. Selbstdisziplin ist mein Lernfeld aktuell.
Ja, das stimmt, das kenne ich irgendwoher. Und was würdest du sagen, was ist das nächste Ziel, auf das du jetzt hinarbeitest?
Mein nächstes Ziel, auf das ich hinarbeite, ist meine Beauftragung 2021. Ich habe es schon mehrfach, glaube ich, heute erwähnt, dass ich ja noch in der Assistenzzeit bin. Und die Assistenzzeit eben nach dem Studium, da gibt es auch noch ganz viele Prüfungen und ich muss sehr, sehr viel schriftlich einreichen. Und das ist eine super anstrengende Zeit einfach, weil ich ja voll in der Gemeinde drin bin, in der Gemeindearbeit. Aber halt eben auch noch diese ganzen Ausbildungsmodule habe und diese ganzen verpflichtenden Arbeiten und Prüfungen, die mir bevorstehen. Und mein next big step ist halt wirklich dann die Beauftragung 21. Ich lade euch jetzt schon mal ein, in der Hoffnung, dass das alles klappt.
Ja, cool, cool. Hoffen wir mal, dass wir bis dahin wieder groß feiern können.
Ja, das hoffe ich auch. Das war super traurig.
Und vielleicht noch als letztes, worauf freust du dich als nächstes und was ist im Moment deine größte Sorge?
Am meisten freue ich mich einfach darauf, dass diese ganze Corona-Sache irgendwann hoffentlich vorbei sein wird. Ich will das gar nicht terminieren, aber es ist einfach so, wenn es vorbei ist, mein Mann und ich haben schon eine richtige Bucketlist, was wir alles machen, wenn Corona vorbei ist. Wir gehen ins Woki und essen dieses super tolle Popcorn in diesem großartigen Kino, von dem ich hoffe, dass es diese Zeit übersteht. Wir werden all unsere Freunde und Kollegen einladen und eine Gartenparty schmeißen, weil wir den Garten jetzt so schön gemacht haben. Und ich freue mich darauf, endlich wieder Leute in den Arm nehmen zu können. Eine gute Freundin stand letztens vor der Tür und sie stand mit dem Abstand und allem vor der Tür und hat mir was erzählt und ich hätte sie so gerne in den Arm genommen und dass das nicht geht momentan, macht mich fix und fertig. Ja, und damit verbunden ist auch tatsächlich meine größte Sorge, dass das nämlich relativ lange alles dauern kann, bis das wirklich wieder machbar ist. Und das ist, diese Ungewissheit ist echt meine größte Sorge.
Ich glaube, mit der Sorge und mit dem, worauf wir uns freuen, das teilen, glaube ich, die meisten Menschen im Moment. Also ich freue mich auch wieder darauf, wieder Menschen zu treffen und wieder ins Woki gehen zu können. Und,
ja.
Ich glaube, wenn wir da weiter so diszipliniert rangehen, dann wird es auch hoffentlich möglichst bald wieder zu Ende sein. Apropos zu Ende sein, mir persönlich hat super viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, dich kennenzulernen, Christina. Ich hoffe, es war auch ein bisschen interessant, was wir so geredet haben. Ich habe super viel, viel neue Einblicke irgendwie und neue Sichtpunkte kennengelernt und hatte sehr viel Spaß jetzt in der letzten, es ist schon fast eine Stunde.
Mhm. Ja, ich kann dir nur zustimmen. Ich fand es mega gut. Es hat mir total Spaß gemacht. Die ganze Anfangsaufregung ist schnell verflogen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, bei euch zu Gast zu sein und ja, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an euch, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind bald wieder da. Bis zum nächsten Mal.